Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sind wir schon in College Woche 3 und Lorenz ist wieder mit am Start. Los geht's.
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Hi Lorenz.
Hi Philipp.
Wie sieht's aus bei dir?
Ja, soweit so gut. Du hast recht, ich bin wieder mit am Start. Ich freue mich drauf. Die College-Football-Saison startet jetzt richtig rein. Freue mich auf die Spiele und bin auch gespannt, nochmal die ein oder andere Meinung, die du hast, wenn wir nochmal über letzte Woche sprechen. Mal sehen, was du dazu noch zu sagen hast. Wie geht's dir? Was gibt's bei dir Neues?
Ja, viel zu tun, da die Woche sehr kurz ist. Das hat halt durch ein paar private Sachen, ist das dann so, dann fällt halt alles, schiebt sich das alles so ein bisschen auf. Deswegen sprechen wir im Prinzip auch jetzt am Freitag miteinander, was aber noch früh genug ist, werde die Folge jetzt gleich direkt zurechtschneiden und dann könnt ihr dann auf jeden Fall hier, wie ihr das gewohnt seid, eure Preview zur Woche 3 hören. Ja, Woche 2, ey, die Texas Longhorns, Quinn Ewers hat ziemlich gut gespielt, muss man einfach sagen. So, Alabama ist, das ist jetzt immer unfair, ne? Auf der einen Seite steht man halt immer so medial da und sagt so, ja, Alabama halt erstmal zu schlagen, ist halt super schwer, ne? Und dann auch noch dort vor Ort, ne? Und wenn du es dann geschafft hast, dann wird die Crimson Tide schlecht geredet. Dann sind sie dieses Jahr doch nicht so gut, wie man gedacht hat und so, ne? So, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Also ich würde erstmal an Longhorn-Stelle würde ich diesen Schwung mitnehmen und sagen, hey, mach dieses Jahr was draus, das sage ich sogar als Sooners-Fan, mach dieses Jahr was draus und nehmt nicht einfach diesen Signature-Win mit und freut euch am Ende über einen 7-5-Record oder so, dass ihr aber die Alabama Crimson Tide geschlagen habt, sondern ja, seht zu, dass ihr da jetzt mal was draus macht. Und was natürlich auch gut ist, die beiden Big 12 Teams, weil die Sooners sind ja dann nicht weit weg von Texas, können sich dann wirklich mit der Spitze der Southeastern Conference messen, was ja für die nächsten paar Jährchen nicht unwichtig ist.
Ja, genau. Also ich finde, was du angesprochen hast, ich finde, es ist von beiden so ein bisschen was dabei. Natürlich ist Alabama dieses Jahr nicht das Alabama von, was weiß ich, 2020 oder 2021. Aber andererseits ist es natürlich trotzdem schwierig, nach Alabama gegen Nick Saban so ein Spiel zu gewinnen. Ich finde, es hat viel gezeigt, warum viele immer noch an das Steve Sarkisian-Projekt bei Texas glauben, obwohl er es jetzt noch nicht geschafft hat, die Big 12 zu gewinnen. Dieses Jahr dann seine letzte Chance. Ich glaube, bisher ist er auf einem ganz guten Weg dahin. Gibt natürlich auch noch wieder erstarkte Sooners und ein paar andere Teams, die da ein Wörtchen mitzureden haben. Aber sein Gameplan, für mich war das eine, als ich mir das Tape angeguckt habe, war wirklich, dass der Gameplan von Texas sowohl offensiv wie defensiv, aber vor allem halt, was sich Steve Sarkisian offensiv überlegt hat, eigentlich Nick Saban und seinen Coaching-Staff überrumpelt hat. Und da muss ich Nick Saban auch ein bisschen an seine eigene Nase fassen. Nicht, weil er kein guter Coach ist, sondern weil ich einfach finde, dass er es in den letzten Jahren nicht geschafft hat, sich mit Top-Koordinatoren zu seinen Coaching-Staff zu bestücken. Sonst war da... Gut, letztes Jahr war Bill O'Brien noch da, aber Lane Kiffin war da schon mal OC. Dieses Jahr ist es Tommy Rees. Der hatte letztes Jahr bei Notre Dame eine ziemlich schwache Offense. Das ist einfach zu wenig, wenn du Alabama bist. Und was dann noch dazu kommt, aus Alabama-Sicht, ist, dass Jalen Milroe einfach als Passer nicht gut genug ist, um das einfach mal so zu sagen. Also ich sag mal, mit einem guten College-Football-Quarterback, Stichwort Sam Hartman oder so, hätte man das Spiel auch gewinnen können, weil Alabama, die haben einige explosive Receiver, die Texas Secondary ist nicht so gut, da waren durchaus Chancen da, aber ja, Jalen Milroe war nicht in der Lage, das zu nutzen. Andererseits, wie du schon sagst, diese Texas Offense, nicht nur vom Gameplan her, A.D. Mitchell hatten wir angesprochen, wir haben über Xavier Worthy gesprochen, Quinn Ewers hat seinen Job gemacht, hat auch einen Schritt nach vorne genommen, jetzt in dieser Saison. Hoffentlich geht das über die gesamte Saison bis hin in den November, vielleicht auch noch in den Januar, noch weiter mit ihm. Und Texas ist auf dem richtigen Weg, vor allem offensiv. defensiv haben sie immer noch ein paar Probleme, aber sie spielen ja dieses Jahr noch in der Big 12 und wenn man dann Alabama schon mal schlagen kann, ist das ja auch für die SEC-Zukunft ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ganz wichtig, dass du die Coaches halt auch mit reinnimmst, die ja ein ganz wichtiger Faktor sind. Wir haben das letzte Woche besprochen, dass eigentlich die Assistenztrainer nie eine richtige Chance gegen Saban hatten. Sarkisian jetzt im Endeffekt der Dritte, dem es gelungen ist, wenigstens einen Sieg gegen die Alabama Crimson Tide und Nick Saban zu landen. Das lässt hoffen, dass es da eine Zukunft geht, man möchte noch nicht von Wachablösung reden, ne? Dass die jüngeren Trainer Nick Saban jetzt so langsam da das Land zum Wasser hinweggraben, ne? Aber man sollte das im Auge behalten, was mit Alabama passiert die nächsten ein, zwei Jahre. Es hat sich viel im College Football verändert, seitdem Nick Saban Head Coach ist. Und ich finde die Frage zumindest zulässig, zu gucken, ob du dazu in der Lage bist, all diese heutigen Trends mit NIL und ich muss mich jetzt quasi bei den Spielern bieder ich mich an, ne? Und das siehst du halt in der Situation jetzt, dass du keinen guten Quarterback hast, ne? Weil dir das vielleicht nicht gelungen ist, einen Quarterback für dich zu landen, von dir zu überzeugen, von deinem Programm, obwohl du ja eigentlich in den letzten Jahren gute Quarterbacks hervorgebracht hast. Das ist halt kein gutes Bild, dass Alabama da momentan keinen hat. Das ist für ein Jahr vielleicht auch einfach mal unglücklich, weil man vielleicht sich bei Drake May zu sicher gewesen ist, dass er kommt, ne? So, da hast du ja die Gerüchte jetzt so ein bisschen konkretisiert die letzten Wochen. Aber trotzdem müssen die Crimson Tide gucken, dass sie die nächsten Jahre wieder mitspielen da in dem Game, ne? Wenn es um gute Quarterbacks geht, wenn es um gute Spieler geht, denn auch College Football ist mittlerweile Quarterback driven. Du kannst nicht mehr, also die Crimson Tide werden im heutigen College Football keine Titel mehr gewinnen wie vor 10, 15 Jahren, wo du tatsächlich auch einfach mit einem sehr physischen Run Game das Spiel dominieren kannst, wenn deine Defense stark genug ist. Das sehe ich genauso.
Ja, genau. Und da, finde ich, passt auch so dieses Aufkommen von den Georgia Bulldogs in diesem Klima, das wir momentan im College Football haben, passt da sehr gut mit rein. Sehr gutes Beispiel, finde ich. Die Linebacker-Position bei Georgia, die sind die letzten Jahre extrem tief auf Linebacker gewesen. Ein Spieler, der Tresman Marshall, der hat es selber bei Georgia nicht geschafft, über den, was weiß ich, Backup-Linebacker-Spot hinauszukommen. Der transferiert jetzt zu Alabama und ist da sofort Starter. Was will ich damit sagen? Die Spieler, die früher bei Nick Saban gelandet sind, die in diese Maschine rein sind, vor allem auch defensiv, aber auch offensiv, die in diese Maschine rein sind, wo man praktisch defensiv jedes Jahr 4 Draftpicks hatte und die nächsten 4 sitzen dahinter als nicht draft-eligible. Das ist mittlerweile das, was Georgia hat, finde ich, wenn man sich das Programm anguckt. Und da hat es Alabama einfach auch nicht geschafft, in den letzten 2, 3, 4 Jahren im Recruiting so gut dazustehen, wie das die Georgia Bulldogs gemacht haben. Und wie gesagt, so eine Person, die dafür steht, ist für mich so ein bisschen Tresman Marshall.
Ja, und du siehst aber ja daran auch, man muss sich halt auch keine Sorgen machen um den College Football, dass er zu einseitig wird, dass er zu deutlich in eine Richtung schlägt. Genauso wie Alabama jetzt gerade Schwierigkeiten hat. Die Ohio State Buckeyes haben wir im Vorfeld noch besprochen. Du hast so gesagt zu mir, so vielleicht das nächste Team, was irgendwie die Top 5 verlässt, ne?
Also, genau, dieses Wochenende gegen Western Kentucky, go Hilltoppers.
So nämlich. Und das Ding ist, das ist aber
das
ja auch
gut. Das war ein Spaß.
Das ist ja auch gut für den College Football, dass jetzt Georgia dran ist die letzten Jahre. Und auch das kann sich aber auch wieder ändern. Also, das ist,
wird sich auch
das
ändern.
Das Gute. Es gibt immer wieder Trends und immer wieder auch natürlich so One-Hit-Wonder, ne? Aber es gibt immer wieder Teams, die stark sein werden, die aber nicht eine Dynasty über 20, 30 Jahre pflegen. Das hat irgendwie noch kein College-Football-Programm tatsächlich geschafft. Also es gab Phasen, auch längere Phasen. Das muss man halt schon bedenken. Das ist nicht die National Football League, aber du kannst davon ausgehen, dass der College Football weiterhin spannend bleibt, ne? Und ja, spannend ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Wenn wir in diese Woche gucken, dann sehen wir diese Woche weniger die top-gerankten Teams gegen krasse Matchups und 90 bis 100.000 Leute in Stadien, die, die dafür sorgen werden, dass ihr Team gegen den härtesten Rivalen sich irgendwie durchsetzt. Sondern wir sehen Duelle von ungeschlagenen Teams, wo wir so hingucken und denken so, was sind die jetzt eigentlich? Sind das gute Teams? Sind das schlechte Teams sogar, obwohl sie 2 Spiele gewonnen haben? Sind das Teams, die wir eher so zum Mittelfeld zählen? Wer wird sich da durchsetzen? Werden das teils klare Spiele sein? Und das sind über die Spiele, über die wir heute reden wollen. Das wird als allererstes die Kansas State Wildcats gegen die Missouri Tigers sein. Wir teasern das jetzt mal einmal komplett an und im zweiten Spiel sprechen wir über die Minnesota Golden Gophers gegen die North Carolina Tar Heels. Haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen interessanten Quarterback dabei auch heute. Und im letzten Spiel geht es dann BYU Cougars gegen die Arkansas Razorbacks. So, wir fangen chronologisch an.
Ganz kurz.
Sagen.
Weißt du, was das alles für mich für Spiele sind? Man setzt sich ja am Anfang vor der Saison immer hin und oder kann man machen, machen viele und prognostiziert so die, man schaut sich das Schedule von einem Team an und sagt, ja, eins von diesen 4, 5 Spielen, da werden sie wahrscheinlich die Hälfte von verlieren. Also von den 6 Spielen, die sie verlieren, die man verlieren kann, sagen wir jetzt einfach mal, verlieren wir irgendwie 3. Und wo aber diese Teams die Chance haben, Stichwort Kansas State letztes Jahr, ist diese Spiele auch knappe Spiele alle zu gewinnen und plötzlich steht man so wie Kansas State letztes Jahr im Big 12 Championship Game, wenn man das gewinnt, vielleicht sogar in den Playoffs. Und alle 3 dieser Spiele sind eigentlich für beide Teams jeweils solche Spiele, wo man am Ende der Saison hingehen kann, okay, das war so ein vielleicht kein 50-50-Game, aber ein 60-40-Spiel. Das haben sie im Endeffekt gewonnen. Und wenn man diese knappen Spiele, diese Spiele, wo man denkt, die werden wahrscheinlich eng aneinander reihen kann und halt nicht die Hälfte verliert, sondern alle gewinnt oder nur 1 verliert, dann kann man auch am Ende der Saison als Contender dastehen. Und das, finde ich, macht diese Spiele so spannend.
Ja, und dass es 50-50-Spiele sind, das zeigt ja auch schon, dass der Spread bei allen Spielen relativ eng ist. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht dazu aufrufen, Sportwetten zu machen. Ich nutze den Spread tatsächlich immer dazu, um so ein bisschen zu gucken, also Buchmacher sind ja jetzt letztendlich auch Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie die Qualität von Teams sich gestaltet. Und wenn die halt in all 3 Partien ein One-Score-Game sehen, das ist im College Football schon was. Also das ist nicht so, dass wir das jede Woche haben, dass wir 3 Duelle vorstellen können, bei denen wir Spannung vorgeben, die von den Buchmachern auch als One-Score-Games bezeichnet werden. Ne? Deswegen, und bei einem würde ich sagen, kommen wir zum Schluss noch, da würde ich sogar sagen, könnte der Spread in den nächsten 2 Tagen sogar noch kippen. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es dann noch eine Veränderung gibt, aufgrund einer Verletzung. Aber gut. Kommen wir da später zu. Jetzt Kansas State gegen Missouri. Wir haben 2 Teams. Beide haben ihre Heimsiege geholt. Beide haben zusammen 145 Punkte mit ihren Offenses gemacht in den ersten beiden Spielen. Kansas State 87, Missouri 58. Alles Suche, alles Tutti, ne? Aber wenn man ehrlich ist, dann ist das jetzt der erste wirkliche Härtetest für beide Teams, ne? Und jetzt wird sich halt entscheiden, geht diese Saison, wie du schon sagst, im letzten Jahr von Kansas State in eine besondere Richtung oder bist du am Ende Middle of the Pack, vielleicht sogar schlechter und hast halt mit der ganzen Saison, mit der ganzen College-Saison eigentlich gar nichts zu tun, bist froh, wenn sie vorbei ist. Gerade für Missouri denke ich auch kritisch, ne? Da sie in der SEC wahrscheinlich öfter das Nachsehen haben werden in direkten Duellen. Dafür finde ich, fehlt die Qualität. Es ist für sie umso wichtiger, außerhalb der Conference ihre Spiele zu gewinnen, ne? Und da nichts liegen zu lassen. Also Heimspiel gegen Kansas State müssen sie eigentlich gewinnen, wollen sie dieses Jahr eine erfolgreiche Saison haben.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Richtungsweiser, finde ich, für Missouri und auch für Coach Eli Drinkwitz, der da jetzt, glaube ich, in seine 5. Saison geht. Bei Missouri hat man keine großen Anforderungen. Die sind ganz froh, dass sie in der SEC West spielen, dagegen richtig große Gegner immer spielen können. Aber jetzt ist man 2-0 in die Saison gestartet. Jetzt hat man diesen riesen Brocken Kansas State, die Nummer 15, letztes Jahr im Big 12 Championship Game gewesen. Da kann man jetzt wirklich auch ein Zeichen setzen, auch aus der Sicht, dass man mehr ist als nur dieses Programm, was irgendwie ja, in der SEC West Mitläufer ist, sondern genau, dass man dieses Out-of-Conference-Game nutzen kann, um dann auch ins SEC-Schedule, auch den Spielern, glaube ich, auch intern einen Glauben auszurufen, dass man diese großen Teams, diese Top 25 Teams besiegen kann, gegen die man noch ein paar Mal antreten wird. Also ich glaube, dass da viele Teams auch in der SEC West dieses Jahr, ich sag mal, verwundbar sind, wo auch Missouri, wenn alles passt, da vielleicht eine Chance haben kann. Natürlich werden sie gegen keines der LSUs und Alabamas Favoriten sein und auch wahrscheinlich gegen die Ole Misses und wie sie alle heißen, nicht. Aber genau, das wäre schon der sogenannte Statement-Win, der auch so einem Programm über eine Saison hinweg helfen kann, wenn man es jetzt schafft, wirklich zu Hause Kansas State zu schlagen, was aber sehr schwer wird.
Lass uns über Matchups reden. Ich weiß, wir haben letztes Jahr schon darüber geredet, aber du wirst sicherlich in den Trenches was gefunden haben, was für Kansas State auch in diesem Spiel spricht, oder?
Ja, genau. Da habe ich nämlich einmal den Kansas State Left Guard Cooper Beebe. Bei dem habe ich mich ein bisschen gewundert, dass er letztes Jahr nicht in den Draft gegangen ist. War eigentlich jemand, der wahrscheinlich am zweiten Tag, vielleicht schon in der zweiten Runde oder wahrscheinlich schon in der zweiten Runde gedraftet werden würde, auch wenn man sich anguckt, was da sonst so für Interior Linemen genommen wurden, teilweise in der zweiten, dritten Runde letztes Jahr. Und der wird zu tun kriegen mit Missouri Defensive Lineman Darius Robinson. Der ist so ein bisschen Tweener zwischen, ist jetzt ein Defensive Tackle, vielleicht in einem ein oder anderen System Defensive End. Gerade bei seiner Größe 6'5", 291, geht es eher so Richtung Defensive Tackle. Das heißt, er wird es mit Beebe zu tun kriegen. Und genau, für Beebe natürlich einmal zu zeigen, dass er vielleicht immer noch der Spieler ist wie letztes Jahr, aber vor allem, dass er auch nochmal besser geworden ist. Vielleicht ist er deswegen zurückgekehrt, weil er seinen Draftstock von dem, ich sag mal, Top 100 Spieler noch in die Top 50 heben wollte. Und für Darius Robinson, das wird natürlich das Spiel sein, wo sich viele GMs denken, trotz dem SEC West Schedule, ja, dann schauen wir uns den mal gegen den mit Cooper Beebe wahrscheinlich zukünftigen NFL Starter an. Also wichtiges Matchup auf der Interior Line und auch eine Missouri Defense, die mit Sicherheit, wenn man diesen Upset schaffen will, dass viele Matchups gewinnen müssen, und wenn Darius Robinson seins gegen Cooper Beebe entscheiden könnte, kann das schon spielentscheidend werden. Ich gehe jetzt aber trotzdem nicht davon aus, weil Cooper Beebe einfach ein sehr guter, ein sehr technisch solider, athletischer Spieler ist, der auch die Physis mitbringt, der eigentlich kaum Schwächen hat, wenn ich mir ihn angucke auf der Guard-Position. Eigentlich so einer ist, wo ich davon ausgehe, dass der recht schnell auch in der NFL einen Starting-Spot finden wird.
Auf wen ich tatsächlich gespannt bin, ist, also ich habe jetzt kein direktes Matchup. Es könnte passieren, dass sie sich öfter mal auf dem Feld begegnen, aber es ist, glaube ich, kein Matchup, was wir häufig sehen werden. Ben Sinnott von der Kansas State, former Walk-On, ist, glaube ich, mit 6'3", 220 Pfund oder so ans College gekommen, war als Fullback vorgesehen, als reiner Fullback. Hat jetzt mittlerweile, ist noch ein bisschen in die Länge gezogen. Zumindest ist er jetzt mit 6'4 gelistet, 245 Pfund. Spielt häufiger jetzt Tight End und das macht er ziemlich gut. In den ersten beiden Spielen 105 Yards gemacht. Letztes Jahr schon 447 Yards mit 31 Catches für 4 Touchdowns. Das geht von den Zahlen her in eine gute Richtung. Was ihn auszeichnet, ist halt sehr viel Disziplin in seinem Spiel. Also das siehst du auch daran. Das ist ein Spieler, der hat nie von der Athletik gelebt, also rein davon, sondern der hat immer davon gelebt, dass er einfach technisch besser arbeiten musste als andere Spieler, die schneller und beweglicher waren auf dem Feld. Und das siehst du halt an seinem Spiel. Das ist sehr raffiniert, sag ich mal, sehr fein, was er dort macht, ne? Und er wird sicherlich auch ein wichtiger Punkt in diesem Spiel sein, wenn das passiert, was du gerade prognostizierst, dass es passieren könnte, dass es in den Trenches für Kansas State schwieriger werden könnte. Dann musst du nämlich auch vielleicht mal den Ball werfen, kannst dich nicht darauf verlassen, dass du in jedem Spiel, weil das ist halt auch die Wahrheit, Kansas State hat in den ersten beiden Spielen jeweils mindestens 180 Rushing Yards gehabt. Das ist wunderbar, aber das zeigt eben auch, wenn du ihnen das nimmst, müssen sie eine Spielweise wählen, die sie in den ersten zwei Wochen noch gar nicht gezeigt haben. Also da geht es dann tatsächlich momentan nur mit Ben Sinnott. Da bin ich gespannt, was sie mit ihm machen werden gegen Missouri. Ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir werden das Matchup selten sehen, weil wir haben hier einen Cornerback, Schrägstrich Safety, Schrägstrich Nickelback, 5 Fuß 11, 178 Pfund, Chris Abrams-Drain, sollte aber auf jeden Fall genannt werden, weil er ein relativ schneller Spieler ist, der auch sehr Matchup-bezogen eingesetzt wird. Deswegen bin ich halt gespannt, ob wir das Matchup vielleicht doch ein paar Mal sehen während des Spiels, ne? Weil man halt einfach sagt, das ist eine gefährliche Receiving-Waffe und wir möchten unseren besten Secondary-Spieler halt dagegen spielen lassen. Ja, wie gesagt, hat glaube ich letztes Jahr keine Interception gehabt. War auch häufig eben so für die Nickelback-Jobs halt vorgesehen, ne? Hat viel getackelt, hat viel im kurzen Feld gespielt, ne? Deswegen bin ich gespannt, wie oft wir ihn trotz seiner ja dann doch viel geringeren Körpermaße gegenüber Ben Sinnott in diesem Matchup sehen werden, weil er wird in der NFL mit 178 Pfund, wenn diese Zahl stimmt, wohl eher Richtung Nickelback gehen und dann werden ihn solche Matchups halt auch in Zukunft bevorstehen. Ergo ist es gut für ihn, sich da in so einem Matchup heute am Samstag dann zu zeigen.
Ja, genau. Zwei spannende Spieler, die, wie du schon sagst, das halt nicht über ihre Athletik oder über ihre Größe oder über ihre Physis geschafft haben, sondern einfach über ja, Technik und auch ein Stück weit Arbeitsmoral, einfach auch über ihre Intelligenz. Tight End ist auch eine schwierige Position, mental zu spielen, weil man eben sehr, sehr viel vom Playbook wissen muss. Und genau, das ist Ben Sinnott, den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Mein Matchup wäre dann gegen Linebacker Tyron Hopper gewesen, den will ich auch nochmal kurz erwähnen. Ich weiß nicht, wie oft wir dieses Jahr bei Missouri sprechen werden. Genau. Auch jemand, den ich... es ist eher ein längerer Linebacker, der eher so ein Weakside-Typ ist. Für mich jemand, der es auch auf Special Teams aufgrund seiner Athletik schaffen kann. Hatte Spring Grades im so Sechstrundenbereich, also diese Art von Spieler. Und vielleicht kriegt der es auch ein bisschen mit Ben Sinnott zu tun, der glaube ich auch den die NFL irgendwann am dritten Tag einfach aufgrund der Qualitäten, die du gerade genannt hast, mal ziehen wird. Und man weiß nie, auch so ein smarter Tight End, der kann sich auch schnell mal zu einem Liebling in der Offense entwickeln, wenn der es einfach schafft, auch immer wieder die Softspots in der Zone zu finden. Aber das ist schon ein Skillset, gerade auf Tight End, was auch sehr wertgeschätzt wird in der NFL von Coaches und auch Quarterbacks.
Da hat er für sich, schlau wie er halt ist, auf jeden Fall eine gute Rolle rausgesucht. Wenn du schon nicht besonders schnell und besonders shifty, sehr athletisch bist, such dir eine Rolle, in der deine Vorzüge halt in Sachen Technik und Spielintelligenz halt auch wirklich zum Tragen kommen, ne? Und da bist du, sag ich mal, als Tight End nochmal mehr geeignet, als Wide Receiver, als Tight End nochmal mehr geeignet, als Running Back. Und in der Defense ist es letztendlich genauso, ne? Als direkt spielender Cornerback gegen Wide Receiver musst du halt mit dieser Beweglichkeit und der Athletik spielen können, ne? Als Safety kannst du auch schnell spielen, wenn du einfach schnell liest, was da vor dir passiert, ne? Und das sehen wir jedes Mal wieder während des Drafts, auch wenn das halt definitiv keine Spieler sind, die du jetzt in Runde 1 holst, weil da holst du halt das Upside, da holst du den Jungen, der halt auch die Athletik mitbringt, ein ganz großer Killer zu werden. Und das muss man halt fairerweise sagen, das ist da halt nicht vorhanden. Ich finde, wir haben es aber gut beschrieben. Es gibt in dem Spiel, also es gibt zwei Teams, die beide gerne mit dem Ball laufen wollen. Und ich glaube, abhängig davon, wie dieses Spiel ausgeht, ist, wie gut sie das hinbekommen. Denn das ist halt ihr Bread and Butter, das ist das, was sie am besten können. Und wenn sie das aufziehen dürfen, das wird auch bedeuten, dass es wahrscheinlich in der ersten Halbzeit etwas zäher zugeht, weil beide Teams halt das auch erstmal ausbaldowern müssen, sag ich mal, ob das heute gut funktionieren kann und wie das gut funktionieren kann. Ich sehe da, du hast die Spieler schon genannt, ich sehe die Wildcats da vorne. Weil sie dann doch nochmal in der Line besser dastehen. Katie Leviston zum Beispiel haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch Draft eligible, so. Den kann man bei der Geschichte auch nochmal eben mitnehmen und mal genauer drauf gucken. Deswegen sehe ich da Kansas State an der Stelle tatsächlich vorne. Auch wenn, wie gesagt, ich glaube, dass das ein zähes Spiel wird.
Ich sehe Kansas State auch vorne. Also ich finde auch, du hast jetzt gerade gesagt, die sind mit 4 Punkten favorisiert. Ich denke schon, dass dann am Ende ein paar mehr werden, ohne jetzt hier den Spielverderber zu spielen. Aber also für mich wäre das schon ein ziemlicher Upset, wenn Missouri das tatsächlich schafft. Kansas State für mich immer noch ein gutes Football-Team, nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber für Missouri sollte es noch reichen.
Ja, wir haben um 21.30 Uhr dann definitiv eine Neuheit im College-Football und eine zweite könnte dazukommen. Die erste ist, Minnesota hat noch nie gegen die North Carolina Tar Heels gespielt. So, beides sehr traditionelle, alte Football-Schulen, haben natürlich auch einen Basketball-Hintergrund, gerade North Carolina. Aber dass sie noch nie gegeneinander gespielt haben, ist schon auf jeden Fall krass so, weil klar, die einen sind halt an der Ostküste, die anderen sind so im mittleren Westen hinter den Seen, sehr weit im Norden. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass sie sich schon mal irgendwann begegnet wären. Was aber auf jeden Fall eine Neuheit wäre, wenn es passiert. PJ Fleck hat in seiner gesamten Zeit als Head Coach der Golden Gophers noch nicht ein Spiel gegen ein geranktes Team gewonnen. Wird mal Zeit. Und ich weiß zwar nicht, ob ihm das gegen die Tar Heels gelingen wird, aber wie gesagt, die Chancen standen schon mal schlechter, das hinzubekommen.
Ja, bei North Carolina muss man ja dazu sagen, dass sie in Woche 1 einen super Sieg gegen South Carolina gefeiert haben. Nach dem Tape war ich auch ziemlich überrascht, wie gut die Defense gespielt hat, gerade die Defensive Line. Und dann hat man die Woche drauf ein Appalachian State, was auch in den letzten Jahren schon mal stärker war und mehr NFL Draft Prospects hatten. Dieses Jahr eher so, die Erwartung war, die haben ein Down Year und da schafft man es dann gerade so, gewinnt 45-40. Und so ein bisschen ist dieser ganze Hype um die Tar Heels, zumindest meinerseits, ich weiß nicht, wie es anderen geht, wieder weg. Und jetzt, ja genau, also die Offense, an der liegt's nicht, aber defensiv hatte ich jetzt gehofft, dass sie es so ein bisschen abgestellt haben, zumindest eine durchschnittliche Defense hinstellt. Und gegen Appalachian State hat es überhaupt nicht so ausgesehen.
Ja, du hast mit Drake May natürlich einen Quarterback, über den wir nochmal kurz wieder reden müssen, der halt ein sehr beweglicher Pocket-Mover, sag ich mal, ist. Also jetzt weniger dafür bekannt, jetzt auch ganz nach außen zu scramblen oder die wildesten Runs zu vollziehen, das sollte auch zukünftig nicht sein Spiel sein, aber der sich halt schon sehr, sehr gut durch die Pocket bewegt und auf jeden Fall den Arm hat, so ein Team eben auch in der Tiefe zu schlagen und das ist für Minnesota, denke ich, nochmal eine neue Herausforderung, weil gegen solche Quarterbacks spielst du halt auch nicht jede Woche, die Möglichkeiten haben, die Drake May hat, um dir sein Spiel aufzuzwingen. Problem ist aber tatsächlich, was ich mit den Tar Heels aus den ersten 2 Wochen so habe, die brauchen echt immer lange, bis die im Spiel sind. Also die haben am Ende ja halt alles gewonnen, aber das hat gegen die Gamecocks hat das echt ein paar Drives gedauert, bis ich das Gefühl hatte, das läuft. Und gegen die Mountaineers war es halt auch so, dass so, ja bitte, also am Ende nach Verlängerung, nach dem Comeback, das Ding noch irgendwie gemacht, ne, so. Also du erwartest von dem Team, das an 20 gerankt ist oder höher gerankt sein will, sagen wir mal so, was eigentlich um die Krone der ACC mitspielen will, erwartest du, dass sie solche Spiele klarer bestreiten. Und das ist tatsächlich auch meine Vorgabe für dieses Spiel, wenn du gleich auch noch deine Matchups vorschlägst. Ich möchte, dass sie gegen Minnesota wirklich mal von Beginn an voll auf Zug sind und das Spiel dann einfach klar wegspielen. Gegen eine wirklich ernstzunehmende Defense. Und für die Golden Gophers gilt im Gegenzug natürlich, nutze diese erste Schwächephase, wenn sie wieder da ist, und sieh zu, dass du es hinten raus dicht hältst.
Ja, genau, typisches Mac Brown-Team eigentlich von UNC, der ja dafür bekannt ist, sehr in Richtung Players-Coach zu gehen und was dann manchmal auch so ein bisschen eine Bequemlichkeit vielleicht in Spielern und in einem Team auslöst, der Head-Coach der Tar Heels. Ja, Also ich finde, um nochmal auf Drake May zurückzugehen, was du gesagt hast, dass er es ja auch schafft, immer wieder tiefe Bälle anzubringen. Das wird ein ganz großer Test für ihn, diesmal Turnover-free zu bleiben, weil das war jetzt in den ersten beiden Spielen schon so ein bisschen Fragezeichen mit ihm, mit Drake May. Minnesota, die haben einen Ballhawk-Safety namens Tyler Newbin, der hat gegen Nebraska bereits 2 Interceptions abgefangen. Mal sehen, ob er Drake May da ein bisschen in vielleicht die nächste Interception von ihm fängt. Bei Drake May geht es ja auch noch darum, sich wirklich auch als dieser Top-5-Quarterback zu etablieren. Ich glaube, er ist da doch noch ein bisschen weiter von weg, auch wenn man sich jetzt die ersten beiden Wochen anguckt, als vielleicht ein Caleb Williams, der ja weiterhin sein Ding macht und auch schon letztes Jahr eigentlich das bessere Tape gehabt hat. Von Drake May hatten wir in der Preseason gesagt, ja, da warten wir auch noch mal so ein bisschen ab, bevor wir ihn hoch zu diesem Status heben. Ein weiteres Matchup, was ich sehr spannend finde, um mal die Seiten rumzudrehen, in der Minnesota Offense, die für mich das Problem des Spiels sein wird, wenn Minnesota das Ding gewinnen will, weil bis jetzt war die sehr, sehr schwach. Gibt es den Tight End Brevin Spanford. Das ist ein 6'8" Tight End, also ein riesengroßer, massiver Tight End, der ein super Blocker ist. Auch in der Red Zone auf jeden Fall ein Target ist. Ist ein adäquater Athlet, wenn man sich ihn anguckt. Aber auf jeden Fall für mich jemand, der es, also Brevin Spanford, bin ich mir ganz sicher, dass der es irgendwo zumindest als Tight End 2 schaffen wird, weil einfach dieses Skillset als Blocker, diese Größe, die er mitbringt, das ist schon sehr, sehr spannend. Vielleicht, wenn man an einen Will Disley denkt, der ja auch so ein bisschen so ähnlich ist, weiß jetzt nicht, ob das die perfekte Comp ist. Der wird's auf jeden Fall, wird Brevin Spanford mit Linebacker Cedric Gray zu tun bekommen. Der ist, je mehr man ihn oder je mehr ich mir ihn angeguckt habe, Cedric Gray auch gegen South Carolina, der ist sehr athletisch, der hat so diese Flash Plays, der macht auch sehr, sehr viele Tackles dadurch. Aber die Konstanz, das Spiel zu lesen, also Play-in und Play-out, da hat er echt manchmal fragwürdige Augen. So nenne ich es jetzt einfach mal. In Coverage ist er trotzdem ganz gut, einfach aufgrund seiner Athletik. Sollte er es da schaffen, Brevin Spanford mehr oder weniger kalt zu stellen, dann wird es für diese Minnesota Offense natürlich noch schwerer, als es sowieso schon sein wird, irgendwie ein vernünftiges Spiel zu zeigen. Und das wird für mich auch im Endeffekt der Schlüssel. Kann diese North Carolina Defense, die schwach ist oder recht schwach aussieht, trotz Woche 1 eine schwache Offense der Minnesota Golden Gophers stoppen?
Wichtiger Punkt. Ich würde halt noch von meiner Seite aus auf die Tight End Sets der Tar Heels halt eingehen. Mit Bryce Nesbitt hast du natürlich ein homegrown Player, wenn du so willst, der sehr athletisch ist als Tight End, den du halt als Go-To-Guy eigentlich sehen willst dort. Das ist noch nicht so wirklich der Fall gewesen. Also, da sind wir halt wieder bei dem Thema. Bekommst die Offense der Tar Heels hin, wirklich das Maximum seiner Qualität auch wirklich aufs Feld zu bringen? Da reden wir eben von, sei Beginn an da und bring deine Playmaker halt auch in Szene. Und das ist auch etwas, was ich von einem Quarterback sehen will. Also, wenn deine besten Jungs auf dem Feld stehen, dann sieh zu, wie du ihnen den Ball gibst. So. Und dann haben wir mit Kamari Morales noch so ein H-Back. Es wird heute so ein bisschen weirder, man merkt das schon. Wir sind halt heute nicht bei den großen Schulen, wo immer die ganz, ganz großen, berühmten Spieler sind, die irgendwie First-Round-Talents sind, ne? Sondern wir gucken jetzt mal so ein bisschen so, was gibt es im Regal da drunter? Und da gibt es eben auch ein paar spannende Spieler, wofür du auch erstmal eine Rolle finden musst und so, ne? Und wie gesagt, ein 6'1" großer Tight End, der halt eher H-Back spielt, ist da sicherlich so ein Spieler, den man sich einfach mal bei so einer Gelegenheit reinziehen kann, weil der auch gegen eine starke Defense dann mal öfter vielleicht so übers Feld gezogen werden muss. Den haben wir dann auch nochmal wieder mit drin, ohne da jetzt allzu viel zuzusagen zu wollen. Haben wir noch was zu Minnesota gegen North Carolina? Du rechnest wahrscheinlich auch mit dem Sieg der Tar Heels, oder?
Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also einfach weil es North Carolina, glaube ich, schaffen wird, um die 25, 28 Punkte zu scoren, und das sehe ich einfach von der Minnesota Offense nicht, dass sie da mithalten können.
Ja, und wenn wir dann zum Nachtspiel gehen, weil ich sehe es genauso wenig, dass da, also ja, ich sehe, dass es halt wieder schwer für noch, dass es wieder schwer für die Titans wird, wie auch in den beiden Wochen davor, dass wir wieder nicht wirklich das Team sehen, was ein Top-10-Contender sein kann, ne? Oder sein will vielmehr, ne? Da fehlt auch irgendwo der Biss vielleicht, sondern dass wir halt eher ein Team sehen, das ja da ganz gut platziert ist, glaube ich auch so, ne? 20 bis 30 kann dann mit dem einen Sieg mehr oder weniger halt so in dieser Range landen, und dann bist du am Ende in einem soliden Bowl-Game, aber jetzt auch nichts, wo du jetzt nach der Saison sagst, ey, wir haben mit Drake May eigentlich eine Chance gehabt, ne? Und wollen hier mehr.
Ja.
Aber gut.
So ein bisschen schade wäre das schon für Tar Heels Fans, weil so ein Quarterback, der läuft nicht alle Tage durch die Tür. Und auch sonst hat man es ja in Woche 1 gezeigt, dass wenn man wirklich es irgendwie schafft, die Jungs zu motivieren, ich weiß nicht, ob das jetzt das Problem ist, ich bin ja da nicht in der Facility, dass es dann auch laufen kann. Aber du kannst jetzt natürlich nicht leisten, so wie gegen Appalachian State, was du angesprochen hast, halt so ein Spiel zu zeigen, was du dann mit Ach und Krach gewinnst. Ja, dann wird es halt schwierig. Also wenn du wirklich so ein Team sein willst, musst du auch Woche für Woche voll da sein, weil da steht auch ein Gegner auf dem Platz, und die fokussieren sich gerade auf ein Top-25-Team immer noch mal sehr, und da sollte es normalerweise kein Problem sein, die zu motivieren. Also muss man diese Energie auch irgendwie mitgehen können.
Genau. Motivation ist, glaube ich, das richtige Stichwort, denn Minnesota will ja jetzt auch endlich mit Flag diesen Sieg gegen ein geranktes Team. So, jetzt aber BYU Cougars gegen Arkansas Razorbacks. Letztes Jahr haben wir das Spiel, glaube ich, auch besprochen im Vorfeld. War dann am Ende eine ziemlich klare Kiste für die Razorbacks. 53 zu 35. Vom Ergebnis her zumindest. Und dieses Jahr spielen die Razorbacks auch noch zu Hause. Also eigentlich müsste die Favoritenrolle relativ klar sein. Aber jetzt ploppt dann kurz vorher die Nachricht auf, Raheem Sanders, Woche 2 schon nicht mitgespielt wegen Knie. Da war es aber eher noch so, dass man dachte, ja gut, gegen einen leichten Gegner lässt man den vielleicht auch einfach mal eben draußen und bringt ihn dann halt im wichtigen Spiel gegen BYU wieder. Jetzt heißt es aber, er sei wieder nicht dabei. Das ist für Arkansas ein sehr wichtiger Spieler, auch dafür, um dieses Spiel zu gewinnen. Der wird denen fehlen. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie wir beide das Spiel tippen. Also wie stark oder wie wichtig wir Raheem Sanders letzten Endes für das Spiel sehen. Unterm Strich muss man halt sagen, BYU hat gegen Sam Houston und Southern Utah gewonnen und Arkansas gegen Western Carolina und gegen die Kent State. Das ist
ganz gutes Programm zum Warmwerden in so einer Saison.
Genau. Das sind auf jeden Fall Pflichtsiege. Nichts anderes als das. Auch für zwei Teams, die am Ende vielleicht noch nicht mal gerankt sind, sind das Pflichtsiege. Aber wir wissen, BYU und Arkansas sind beides Teams, die immer wieder an der Tür klopfen. Und BYU jetzt auch mit Big 12, die können dieses Jahr schon was reißen. Also ich glaube, dass das wirklich ein sehr kritisches Spiel für beide ist. Beide gerade nicht gerankt. Ich erwarte aber tatsächlich, dass sich das im Laufe des Jahres noch ändert. Für zumindest eines der beiden Teams.
Man kann ja fast so weit gehen, um zu sagen, dass wenn eines dieser beiden Teams das Ding hier klar gewinnt, man dann eigentlich schon den Gegner geschlagen hat, wo es dann reicht für eine 23, 24 oder 25 im Ranking. Ja, muss man sich natürlich angucken, was da sonst noch so dabei ist. Aber das sind ja zwei Teams, die immer wieder, wie du schon gesagt hast, in den Regionen angeklopft haben in den letzten Jahren und sich jetzt natürlich auch etablieren wollen. Also gerade finde ich für Arkansas, für Sam Pittman, der mir unglaublich sympathisch ist, der Head Coach, ehemaliger Offensive Line Coach bei allen möglichen SEC-Teams, den Arkansas so ein bisschen ja geholt hat, einfach weil den hatte man eigentlich nicht auf der Rechnung, der hat beim Interviewprozess überzeugt und jetzt macht er da eigentlich einen super Job. Arkansas sonst, zumindest in den letzten 10 Jahren, so ein bisschen gewesen wie das, was ich eben über Missouri gesagt habe, man war froh, dass man in der SEC mitspielt, und ja, da er auch mit einer ganz guten Playerbase im Südosten ab und zu mal ein paar Spieler ziehen konnte und dann so um die 500, um so einen 6-6-Rekord rumgespielt hat. Und mit Sam Pittman sind die Anforderungen aber durchaus gewachsen. Da war man jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal gerankt und jetzt ist wirklich auch die Anforderung, es zu schaffen, über eine Saison hinweg mal als Top-20-Team zu spielen, sich da zu etablieren. Und ja, so ein Matchup gegen BYU, wo es ähnlich aussieht, jetzt geht man in die Big 12, da sind das mit Sicherheit auch die Ansprüche. Ich sag das immer, es ist irgendwie so ein bisschen wegweisend, aber mir fällt jetzt auch kein besseres Wort ein, also nutze ich es nochmal.
Ja, hau doch mal was raus.
Genau, Matchups.
Bei diesem Spiel, das ist doch ganz cool.
BYU, ehemaliger Right Tackle, Kingsley Sua Mataya, der kam als Transfer nach seiner Freshman-Saison von den Oregon Ducks rüber. Aus irgendeinem Grund nicht geklappt. In ein bisschen anderes Environment nach BYU gegangen als Right Tackle. Letztes Jahr vor allem als Runblocker überragend gewesen. Also wenn man sich die Physis von ihm anguckt, weiß ich nicht, ob es im College Football viel mehr gibt, die noch mehr Physis mitbringen. Im Runblocking vielleicht noch ein Amarius Mims of Tackle bei Georgia, aber das sind nicht viele. Die da mithalten können. Der hat jetzt den Switch gemacht auf Left Tackles, finde ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob er sich damit in Sachen NFL Draftstock wirklich, wirklich gut getan hat. Also es ist ja mittlerweile, die NFL ist ganz klar eine Passing League, du musst doch auf Right Tackle Pass protecten können, aber trotzdem ist, wenn du einen Left Tackle scoutest, sind 80% der Evaluation eigentlich das Pass Blocking, und bei einem Right Tackle ist es doch einfach nochmal ein bisschen anders, zumindest geht's mir so. Das mag Gewöhnungssache sein und die Tackles scoutet man im Endeffekt, weil die den Quarterback protecten sollen, aber Kingsley Sua Mataya hat immer wieder Probleme, einfach technisch in Pass Protection, und er ist auch noch ein sehr junger Spieler und einer, der es noch lernen kann, noch einer, der nicht unbedingt jetzt, das ist jetzt seine Redshirt Sophomore Saison, in die er reingeht, der auch noch nicht unbedingt in den Draft gehen muss, aber auf jeden Fall die Tools dafür hat, irgendwann mal ein First Round Pick zu sein. Trotzdem wäre es für mich, finde ich, für ihn, für seinen Draftstock sinnvoll gewesen, einfach auf Right Tackle zu bleiben. Und da dann auch, das ist immer so leicht gemacht in Madden, da kannst du einen Spieler einfach von Left Tackle auf Right Tackle schieben. In der Realität fragt mal jeden, der mal Offensive Line gespielt hat, ist das schon sehr komisch, weil die Abläufe einfach nochmal anders sind. Bei so guten Athleten wie Kingsley Sua Mataya, den fällt es normalerweise noch ein bisschen leichter. Aber es ist schon eine Umstellung, gerade für so einen Spieler, wo es eigentlich um das Development geht. Vielleicht nicht das Allercleverste gewesen, du hast jetzt gesagt, das Schedule bis jetzt war nicht so schwer, aber jetzt kommt der erste richtige Test gegen diese Arkansas D-Line, und die haben eben einmal Defensive Tackle Eric Gregory und dann vor allem aber auch den Defensive End Trajan Jeffcoat. Der kommt von den Missouri Tigers rüber als Grad-Transfer, war da eine solide Hausnummer in der SEC eigentlich über Jahre, ein solider Starting Defensive End, der mit Sicherheit auch als Priority Free Agent in irgendeinem NFL Camp landen wird und da dann es versuchen wird, auf so einen 53-Man-Roster zu schaffen. Ein Rusher, der wenn aus Kingsley Sua Mataya sich zum Glück nicht so ganz so athletisch ist, nicht so ganz so diese Explosivität mitbringt, sondern eher halt ein großer, schwerer Power-Rusher ist. Und das muss Kingsley Sua Mataya aber trotzdem schaffen, da einfach seine Technik, wenn es ums Handplacement geht, um seinen Anchor, um seine Balance, um den Bend, alles Dinge, wo er noch nachlegen muss, wird das ein richtig gutes Matchup, um für ihn auch zu zeigen, ja, gehe ich jetzt davon aus, dass ich nach der Saison in den Draft gehe, oder bereitet der mir jetzt so viele Probleme, dass ich vielleicht doch nochmal lieber ein Jahr bei BYU bleibe und mich hier nochmal weiterentwickle, dann auch auf Left Tackle eine gesamte Offseason. Wird mit Sicherheit spannend, wird interessant, und Charger und Jeffcoat kann es natürlich schaffen gegen den zukünftigen, ich habe es schon gesagt, First Round Tackle, die Skills hat, Kingsley Sua Mataya ein recht gutes Spiel hinzulegen, weil der halt schlagbar ist aufgrund seiner schwierigen Technik manchmal im Passblocking.
Okay, ja, manchmal musst du natürlich dahin gehen, was der Coach von dir halt verlangt, ne? Und wenn der Left Tackle Spot ist ja frei geworden, wie hieß er noch im letzten Draft?
Ja, ich habe ihn vor Augen, 6'8".
Ja, genau.
Super Athlet, ist jetzt bei den Colts, glaube ich, gelandet.
Wir waren beide nicht so begeistert, ich weiß es noch, und haben nicht immer ganz verstanden, warum er so hoch gehandelt wurde. Blake Freeland, ja, Blake.
Ja, Freeland. Da warst du schneller. Also Namen, das ist da merken es mal die Zuhörer. Die eine Klasse geht raus und wird dann hier direkt gestrichen, weil man sich dann wieder 400 Namen für die nächste gefühlt merken muss. Also Blake Freeland, genau, der ja, war das.
Das ist wie ein Zug, der reinfährt und wieder rausfährt. Das ist einfach so. Aber es muss.
Es gibt ja auch Leute, die das wirklich schaffen, sich die Namen konstant zu merken, aber mein Hirn ist irgendwie so nicht gebaut. Ich erinnere mich dann schnell dran, wenn du mir BYU Left Tackle sagst, kann ich dir auch so meine drei Sätze zu der Evaluation dazu sagen, aber dass das ist mich genau, das an den Namen noch denken kann, das ist leider zu viel verlangt.
Wenn er jetzt Sperdat Reimann oder so verdrängt hätte, dann hätte ich mir ihn vielleicht gemerkt und hätte jetzt den Namen auch im Kopf. Aber er ist Backup Tackle im ersten Jahr und dann, ja, ist das halt nicht unbedingt nötig. Gut, ich hätte halt gerne noch ein anderes Matchup gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das zumindest annähernd so eindrucksvoll wird, wie das, was wir eigentlich gehofft hatten. Und zwar haben wir über Raheem Sanders ja schon gesprochen und der wäre auf Ben Bywater getroffen. Linebacker, vielseitiger Linebacker, der auch schon, Spielerfahrung ist das falsche Wort, aber der zumindest nicht mehr besonders jung ist für einen College-Spieler. War nämlich schon, wie sich das für einen BYU-Spieler gehört, in Guatemala und war auf Mission. Das ist ja eine sehr, sehr religiöse Mormonenschule, ist das, glaube ich, ne? Dementsprechend sind da viele halt auf Mission, viele Spieler, viele haben dort familiäre Wurzeln, die hat Ben Bywater auch, hat Football und Rugby gespielt und ist so ein bisschen auf den Faden von Mutter und Vater so unterwegs, wenn es einmal um das Religiöse, aber auch um das College geht, was er sich ausgesucht hat, ist da sicherlich sehr verbunden mit der BYU, aber ein ernstzunehmendes Talent eben aufgrund seiner Vielseitigkeit, trotz dass sein Spiel Lücken hat, dass er für die NFL was sein kann. Und ihn hätte ich halt, wie gesagt, gerne gegen den Raheem Sanders gesehen. Jetzt trifft er auf vor allem AJ Green. Und das finde ich wiederum spannend. Ich werde zu Green jetzt nicht viel sagen, weil du einfach auch noch nicht viel von ihm gesehen hast. Er hatte zwar Touches in jeder seiner Saisons, aber halt immer, wenn Sanders nicht gefragt war. Also das war halt eindeutig derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen sollte. Und Green lief dann so ein bisschen mit und hat natürlich seine Produktion zusammengespielt. Knabbert jetzt auch schon ist gerade bei 745 Karriere-Yards und 4 Touchdowns. Also sich so, als wenn er gar nichts geleistet hätte, ne? Aber jetzt bekommt er zum ersten Mal in einem schwierigen Matchup die Rolle des führenden Running Backs. Und für einen Spieler, der in seinem dritten Jahr ist, in einem Konzept, was halt für einen Running Back, also was vorgesehen ist, dass ein guter Running Back dort auch gut drin spielt. Da möchtest du als Scout natürlich gerne sehen, dass Green hier ein gutes Spiel zeigt, vielleicht diese ein, zwei Wochen Abwesenheit weiter nutzen kann, um sich dann so als so ein Sleeper ist vielleicht falsch, aber so ein Stil mit in den Draft reinzusneaken. Ne? Ich meine, Roshon Johnson haben wir dabei gehabt. Es gibt diese Running Backs jedes Jahr oder Damien Pierce, der nicht so genutzt wurde, wie man das dann später gesehen hat. Alvin Kamara war kein besonderer College Running Back, hat dann aber eben gezeigt, dass er diesen Draftspot wert gewesen ist, weil er eben diese Highlights, weil er diese Flashes halt in wenigen Einsatzzeiten gezeigt hat. Und das ist letztendlich die Chance für AJ Green. Den Namen hat er ja schon mal, um ein guter Profi zu werden. Den haben irgendwie komischerweise viele Greens, die Football spielen, dass sie sich AJ nennen.
Gab es nicht mal einen Oklahoma State Cornerback, der auch so hieß? Ich glaube, das ist schon der dritte AJ Green, der irgendwie so.
Wenn nicht gar der vierte. Aber ey, das ist ein Spiel, wo die Leute hingucken werden, weil du hast nicht die Konkurrenzspiele. Deswegen muss man auch ehrlich sagen, reden wir ja über diese Begegnungen, weil in Woche 3 gerade die Top-Teams nicht gegen gerankte Teams spielen. Dementsprechend haben um 1.30 Uhr in dem Slot tatsächlich hat so ein Spiel dann auch mal die höchste Aufmerksamkeit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe diese Woche nicht nachgeguckt, welche Spiele bei RAN.de und bei DAZN laufen. Seht's mir nach. Schaut vielleicht mal selber nach. Es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel der BYU gegen Arkansas auf ja, ESPN2 am Ende halt trotzdem läuft, ne? So auf ABC zeigen sie Pittsburgh gegen West Virginia. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das nicht anders gemacht hätte. Aber gut, Entscheidung liegt nicht bei mir. Bei weitem nicht. Ich finde das tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. BYU gegen Arkansas war letztes Jahr wirklich vielversprechend. Und ja, aufgrund der Abwesenheit, lass uns noch kurz tippen von Raheem Sanders. Gewinnen die Razorbacks wieder ein Two-Score oder ist BYU dran diesmal, sogar auswärts?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ein großer Fan von Sam Pittman bin. Two-Score weiß ich jetzt nicht, aber ich sehe die Razorbacks trotzdem vorne. Für mich ist dieses Team einfach zu eingespielt, auch ohne Rocket Sanders, mit KJ Jefferson, der da jetzt gefühlt in sein drittes oder viertes Jahr schon als Starter geht, der einfach auch weiß, wie man Spiele gewinnt. Immer noch einer soliden, vor allem richtig gut gecoachten Offensive Line. Mit Sicherheit hat BYU dieses Jahr einiges an Talent. Da muss auch noch die Tiefe ein bisschen nachkommen. Wir haben Kingsley Suamataya angesprochen, wir haben Ben Bywater angesprochen, Micah Harper, der Safety, auch noch jemand, der für Draft Relevanz haben wird. Vielleicht ja sogar der Quarterback Keaton Slovis, der ja allen College-Football-Fans sehr, sehr bekannt sein sollte, der so ein bisschen wie JD Daniels schon überall war. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe Arkansas vorne ein bisschen knapper, eher mit einer Possession. Aber ich glaube einfach, dass dieses Team einfach die Tiefe noch mitbringt und auch einfach zu eingespielt ist, um jetzt hier gegen BYU, vor allem auch zu Hause, das Spiel nicht zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird ein bisschen enger als letztes Jahr, obwohl es bei Arkansas ist.
Ich muss da mitgehen. Ist langweilig, aber ich muss da mitgehen. Ich bin diese Woche auch bei den Razorbacks. Zu Hause mit diesem gut eingespielten Team, was, finde ich, demnächst auch irgendwann ins Ranking gehört, sehe ich da einfach die Nase vorn. Ja, zu guter Letzt, Lorenz, ich habe dir, weil du bist ja bei der Frankfurt Galaxy unterwegs versuchst da auch so ein bisschen in den Entscheidungsprozessen mitzuwirken, muss ich dir und deinem Team natürlich noch gratulieren zum Einzug ins ELF Playoff Halbfinale. Jetzt geht's gegen Rheinfire am Sonntag, also du wirst wahrscheinlich Samstag nicht so lange College Football gucken, weil du Sonntag da auch noch mal zu tun hast, beziehungsweise auf jeden Fall, denke ich mal, dabei sein wirst und das Spiel sehen wirst.
Das kommt drauf an, wie gut ich schlafen werde, denn den Samstagabend, vielleicht gucke ich dann auch im Bett die ganze Riege durch, mal gucken.
Auf jeden Fall, glaube ich, lohnt es sich am Sonntag. Willst du das noch mal so ein bisschen anteasern? Dass das Spiel geguckt wird. Und warum hat die Galaxy eine Chance, Rheinfire die erste Niederlage zu bescheren und dafür zu sorgen, dass der Favorit nicht ins Finale kommt?
Ja, genau. Also es ist sehr, sehr schwer, ein Team generell dreimal zu schlagen. Rheinfire, ich glaube, die wissen, was ihre Stärken sind, die wissen, was ihre Schwächen auch sind. Das wissen wir auch. Es muss jetzt einfach aus unserer Sicht, aus Frankfurter Sicht, müssen wir es schaffen, ein perfektes Spiel hinzulegen. Da darf es keine Turnover geben. Wir müssen den Run stoppen, auch hier und da mal Risiko gehen. Wir haben ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Rheinfire, die sind Top-Favorit, die spielen zu Hause. Es ist einfach so. Aber ich denke mal, wir haben eine erfahrene Mannschaft, eine Mannschaft, die es dieses Jahr geschafft hat, auch viele enge Spiele für sich zu entscheiden. Und auch, finde ich, gegen Rheinfire vor 2 Wochen einen ganz guten Ansatz gezeigt hat. Wir werden top motiviert sein, wir sind gut vorbereitet. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Ich hoffe, viele, viele Fans kommen, auch die ein oder anderen in Purple. Wer das Ding gewinnt, steht im Finale. Die beiden Halbfinals werden mit Sicherheit gut. Wird Werbung für den Football hier in Europa sein. Auch Stuttgart Search gegen Wien. Und hochklassiger Football, wer in der Nähe ist, fahrt hin. Die haben mit Sicherheit noch Karten, auch an der Tageskasse. in der MSV Arena in Duisburg, wie auch immer die offiziell heißt. Für mich ist das die MSV Arena. Aber ja, ich werde auch da sein, wenn ihr mich seht, sagt hallo.
Da, wo dann auch das Finale stattfindet. Also man könnte theoretisch gleich da bleiben. Auf jeden Fall.
Hey, so cool, der Plan.
Cool, den Rahmen wollte ich dir auf jeden Fall noch lassen, weil ich finde, das hast du und das habt ihr euch verdient. Und ja, ich hoffe, dass viele Leute zugucken. Eine Woche später sind dann die GFL-Playoffs. Auch da dürft ihr gerne hingucken. Dann haben wir schon das Endspiel der ELF. Also es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag im Football. Ihr habt diese Woche schon über unseren Podcast Football Quark auch die Möglichkeit gehabt, die NFL-Preview zu hören. Auch da ist eine Menge los. Also gerade ist so Football-Hochzeit in Europa. Wenn die Spiele der ELF und GFL vorbei sind, geht's praktisch direkt weiter mit den Spielen in Frankfurt. Also es reiht sich so nahtlos an. Es wird echt bis in den November rein, wird es einfach in Europa nicht ruhig werden um Football. Und dann haben wir ja eigentlich schon die heiße Phase der National Football League und der College Season dann natürlich auch mit den Rivalry Games, mit den Championship Games der Conferences, im Anschluss daran dann Playoffs, Bowl Games und das Spiel um die National Championship. Also ja, das ist jetzt einfach so die beste Zeit des Jahres. Und ich freue mich drauf und ich nehme tatsächlich auch solche Spieltage, wo ich weiß, jetzt habe ich mal Zeit, mehr zu scouten, mehr zu gucken, wer ist denn noch so gut, wer entwickelt sich über die letzten Jahre irgendwie. Das ist so das, was ich gerne für mich an so einem Spieltag mal mitnehme. Und es ist auch tatsächlich für mich der erste Samstag, den ich von Anfang bis Ende gucken kann. Also ich muss diesen Game Day einfach auch zelebrieren, weil ich das in den letzten beiden Wochen nicht so konnte, wie ich mir das eigentlich immer wünsche. Aber da müssen sich andere Leute mal einen Kopf drüber machen. Leute, ich sag tschüss. Ich hoffe, dass ihr alle das Football-Wochenende genießen werdet. Und Lorenz hat das letzte Wort.
Ja, haut rein, bis nächste Woche.